Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zu Kultur vom Tage. Wie ein Ministerpräsident persönlich die Kürzungen in der Kultur rechtfertigt, das hören wir gleich. Dann gehen wir in ein Theater, das vor Nacktheit auf der Bühne warnt. Wir gehen in die Slowakei, wo Menschen mitten in der EU gegen die Einschränkung von Kunst- und Medienfreiheit auf die Straße gehen. Und dann erwarten uns harte Zeiten. So heißt es jedenfalls auf einer der großen Bühnen in Hamburg, wo wir bei der Premiere von Charles Dickens Hard Times sind. Und wir gehen nach Köln, wo es um Geschichten aus der Perspektive von Frauen geht und sind zu Gast beim Internationalen Frauenfilmfestival.
Fazit.
Wie umgehen mit politischen Meinungen anderer, nicht immer einfach bekanntermaßen, gerade wenn sie einem selbst völlig widerstreben. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, Michael Kretschmer von der CDU, regiert ein politisch, wie soll man sagen, sehr zerrissenes Bundesland und er hatte heute eine Botschaft.
Das Ausgrenzen, das Wegschieben, darüber reden wir nicht, weil das der Falsche gesagt hat, das ist mit Sicherheit kein guter Gedanke. Demokratie und diese freie Gesellschaft lebt davon, dass wir diskutieren, dass wir das andere sehen und dass wir dann in einen Aushandlungsprozess kommen, leben und leben lassen. Ja? Das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
Gesagt heute in Zittau, und damit gehen wir ganz an den südöstlichen Rand der Republik, in die Stadt Zittau. Dort gibt es ein tolles Theater. Dort findet gerade das sächsische Theatertreffen statt, also Inszenierungen aus dem Freistaat. Und welche Geschichten dort erzählt werden und was die Theater überhaupt zu bieten haben, das haben wir heute schon in unserer Theatersendung kurz nach zwei gehört. Wir sind nämlich direkt vor Ort. Zu hören ist diese Sendung, falls Sie sie verpasst haben sollten, in der DLF-App. Unter anderem geht es auch darum, was das Theater in Zittau oder andere Standorte des Görlitz auch bekannt gemacht hat, nämlich der geplante Verkauf des Namens an einen Sponsor, um Kürzungen auszugleichen. Es heißt nämlich bisher immer noch Gerd Hauptmann Theater. Die Debatte um Kulturfinanzierung ging heute weiter, und zwar mit dem schon gehörten Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten, und dem Theaterkritiker von der FAZ, Simon Strauß. Susanne Burkhardt war für uns dabei und hat dabei auch noch den Intendanten beobachtet.
Es sollte, so hatte es Daniel Morgenroth vorab angekündigt, diesmal vor allem nicht um Geld und Zahlen gehen, sondern eher um etwas Grundsätzliches, nämlich die Frage, was es in der Provinz konkret brauche für ein gelingendes Leben.
Ich werde Ihnen ein paar Schnellfeuerfragen stellen, Hand heben, wer zustimmt, ja?
Doch ganz umschiffen ließ sich der Blick auf die Finanzen nicht, denn Zahlen können manchmal eindrucksvoll wirken. Zum Beispiel, wenn man sich die Pro-Kopf-Kulturausgaben eines Jahres in Sachsen vor Augen führt.
Es sind 243 Euro, Kommunen und Land zusammen, die wir für Kultur pro Kopf ausgeben.
Daniel Morgenroth legte nach.
Jetzt wird's interessant. Wer hat denn mehr Pro-Kopf-Schulden? Sachsen oder Nordrhein-Westfalen? Es sind in Sachsen 714 Euro pro Kopf, in Nordrhein-Westfalen sind es 5271 Euro pro Kopf.
Dass es für ein gelingendes Leben auf dem Land Kultur braucht, darüber war sich die Runde einig und auch, dass keineswegs zu viel Geld dafür ausgegeben würde. FAZ-Theaterkritiker Simon Strauß beklagte vor allem ein zentrales Problem.
Dass so getan wird, als gäbe es eigentlich gar keine Unterschiede mehr zwischen Land und Stadt und dass man eben unter dem Aspekt der Gleichheit vertuscht, dass es eben sehr starke Unterschiede gibt.
In seinem aktuellen Buch mit dem Titel »In der Nähe – Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht« befasst sich Strauß mit Blick auf die 20.000 Einwohnerstadt Prenzlau in der Uckermark mit der Frage, wo heute noch Gemeinschaft möglich ist. Seine Antwort: in der Kleinstadt. Denn hier müssten Konflikte noch ausgetragen und Kompromisse gefunden werden. Viele Gespräche hat Strauß dafür vor Ort geführt mit allen Seiten und dabei erstmal unvoreingenommen zugehört. Die Orte, die er beschreibt, kennt auch Daniel Morgenroth.
Herr Strauß, Sie schreiben da am Anfang über Prenzlau, da gibt es den Marktkauf, wenn man reinfährt, dieses zu Edeka gehörige Einkaufszentrum, ein paradigmatischer Unort. Tankstelle, Autoparkplatz, McDonalds-Flaggen, bisschen amerikanisches Nowhere-Gefühl mitten in der ostdeutschen Provinz. Und wenn ich das so gelesen habe, dachte ich, Mist, das ist die Nordzufahrt in Görlitz. Diese Unorte, die gibt's ja überall.
Wenn dann noch die einzigen Kulturorte wie Theater oder Bibliotheken verschwenden, weil das Geld dafür gestrichen werde, so betont Simon Strauß.
Dann führt das zu einem Desaster, ja? Weil das sind die Orte, die wir jetzt dringender denn je brauchen. Warum? Weil Kultur in der einfachsten Definition ist ein Gefühl von Bedeutung zu geben. Wir leben in dieser kapitalistischen Grundannahme, dass wir einfach nur Kunden sind. Das ist aber eine fatale Fehlinterpretation der menschlichen Existenz. Menschen sind in erster Linie bedeutungssüchtige Individuen, die gerne Bedeutung haben wollen. Und Theater und Bibliotheken, die liefern Bedeutung. McDonald's liefert keine Bedeutung.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, ist bekennender Kulturförderer. Das wurde in der Runde deutlich. Auch ihm ist klar,
dass wenn wir in Zittau sagen würden, dieses Theater gibt es nicht mehr, diese Bibliothek gibt es nicht mehr, dann gibt es eben keine zweite, keine dritte, keine vierte. Und insofern ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir diese dezentrale Struktur haben. Aber ich kann versprechen, dass wir alles dafür tun werden, dass wir bei den Mitteln, die wir jetzt haben, hoffentlich auch bleiben.
Doch dann schwingt da noch ein mögliches Sparszenario in Kretschmers Aussagen mit.
Wenn es eben in absehbarer Zeit nicht diese wirtschaftliche Verbesserung gibt, dann müssen wir miteinander anfangen nachzudenken, wie wir auch in der Kultur Dinge so machen, dass sie im Wichtigsten erhalten bleiben. Wir wollen dieses Theater haben. Geht das aber vielleicht trotzdem als ein gemeinsames Kulturraum-Ensemble? Das gibt die Möglichkeit, eine Struktur aufrechtzuerhalten mit der Möglichkeit, sie wieder wachsen zu lassen. Es darf nicht kaputt gemacht werden. Was einmal weg ist, ist weg und kommt nicht wieder. Ja.
Wie so ein Kulturraumensemble praktisch aussehen könnte, das führte Kretschmann nicht weiter aus. Stattdessen ging es zurück zur grundsätzlichen Frage, wie das konkrete Anpacken denn nun gelingen könnte. Simon Strauß machte da auf ein Grundproblem aufmerksam.
Na, erstmal nochmal finde ich es wichtig, dass wir wirklich mal anfangen, über Deutschland zu sprechen und nicht nur die großen Städte im Blick haben. Genau. Also die mediale Repräsentation des ländlichen Lebens und der ländlichen Potenz, des Könnensbewusstseins ist einfach nicht vorhanden praktisch. Warum? Weil 90% der Medienschaffenden sich in Großstädten aufhalten.
Er glaube daran, dass immer mehr Leute das Potenzial des ländlichen Lebens erkennen werden und findet hoffnungsvolle Worte für die Kultur.
In einer Welt, wo jetzt alle über KI reden und die Abschaffung von allen möglichen Arbeitssituationen, was bleibt, ist ja auch so, ihr Beruf, Theater. Roboter werden wir nicht gerne Romeo und Julia spielen sehen, da bin ich ganz sicher.
Am Ende der Diskussionsrunde, nach viel Kritik an zu viel Bürokratie, an einer entfremdeten Politik und einem unzureichenden Nachverkehr und nachdem man sich übrigens auch ein bisschen wunderte, ob es nicht die Partei des Ministerpräsidenten sei, die gerade den Kanzler stellt und das Land mitregiert, für all das also mitverantwortlich ist, am Ende dann also wurde ein ungewöhnliches Theaterprojekt verkündet.
Ich würde mal eine Performance vorschlagen, hier im Zittauer Theater einfach mal eine 24-stündige Performance zu einem Bauantrag zu machen, wo einfach mal alle Bürger eingeladen werden, wir kollektiv an einem Bauantrag arbeiten. Ich kann das aus eigener Erfahrung gerade sagen, was das bedeutet, so als normaler, einfacher Bürger, der eben jetzt keine Zusatzausbildung eben in Baurecht hat, ja, so einen Bauantrag zu stellen, da drehst du durch. Und du hast das Gefühl, dass dieser Staat eine gängelnde, dich auch noch mit unflätigen bürokratischen Belehrungen belastende Institution ist, die eigentlich sagt, bleib mir fern, ich mach das hier schon, du hältst mal besser die Klappe und bleibst da unten bei deinen Radieschen. Ja? Oder Bürokratie als Spielzeitmotto wäre doch vielleicht was.
Wollen Sie es machen? Ja, ich gehe in die Bühne. Sie kriegen die große Bühne, kommen Sie vorbei. Wir machen 24 Stunden Bauantrag. Ja, gut, okay. 24 Stunden Bauantrag, bald in diesem Theater.
Ob es diesen Abend in Zittau tatsächlich geben wird, es wäre der letzte unter der Leitung von Daniel Morgenroth. Er wechselt aus familiären Gründen am Ende der Spielzeit ans Main-Franken-Theater in Würzburg.
Susanne Burkhardt über diesen denkwürdigen Abend mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und dem Theaterkritiker Simon Strauß und Intendanten des Theaters Görlitz-Zittau haben wir auch gehört. Und mehr zu diesem sächsischen Theatertreffen, wie gesagt, in unserer DLF-App. Heute Nachmittag war wir dort in Zittau vor Ort mit unserer Theatersendung. Und wir bleiben noch im Theater und wollen uns auf harte, müssen uns auf harte Zeiten einstellen. Hard Times von Charles Dickens, dieser Roman. Das ist dann schon immer auch so, wenn Menschen vor allem danach beurteilt werden, wie effektiv sie sind, wie produktiv, was sie für den Umsatz von Unternehmen beitragen können. Darum geht es auch in diesem Roman aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, also die Hochzeit der Industrialisierung in England. Schauen wir doch mal, wie aktuell das in Hamburg auf die Bühne gebracht worden ist. Am Thalia Theater in Hamburg in der Regie von Antonio Romero Nunes.
Die Schule ist aus! Mr. Gregrind, alles an ihm ist eckig.
ein strenger Lehrer, ein gütiger Lehrer, ein ganz strenger Vater, ein ganz gütiger Vater. Er erwischt seine beiden Kinder, Tom und Luisa, wie sie durch ein Loch im Zaun etwas Verbotenes beobachten, nämlich Sleary's Kunstreiterzirkus, von wegen verboten.
Tom und Luisa. Meine Kinder am Zirkuszaun, was tut ihr da?
Das klingt nach einer ziemlichen crazy Show. Michael Lages, schönen guten Abend.
Sie Hallo. Bei
dieser Premiere in Hamburg. Also wie können wir uns das vorstellen, diesen Abend?
Also der hat zwei Seiten. Der eine ist das, was Sie im Vorhinein schon gesagt haben, ein Stück über die Hochzeit der englischen Industrialisierung mit überall Webereien und Stoffproduktion und lauter total verrauchten Städten. Die Stadt heißt Coketown, in der das Ganze spielt. Und gleichzeitig ist es ein Erziehungsroman, eine Geschichte über die Art und Weise, wie Kinder erzogen werden. Und da hinein passt diese erste Szene, die tatsächlich in einer Schule spielt. Dieser Lehrer, Mr. Gradgrind, der hat eine Theorie davon, was Kinder brauchen, nämlich ausschließlich Tatsachen, Tatsachen, Tatsachen. Seine Denkweise ist ganz und gar geschult an der Effektivität, an der Art und Weise, wie jeder in seiner späteren beruflichen Funktion arbeitet, man könnte auch sagen, ausgebeutet werden wird. Und Fantasie hat darin keinen Platz. Sich selber Gedanken machen, die Kinder, die plötzlich in den Zirkus gehen, deswegen ist das so ein Skandal am Anfang, dass die einem Zirkus zugucken, wo man ja wirklich nichts Vernünftiges lernen kann. Das ist in dessen Vorstellung von Ausbildung und Bildung generell und Vernunft überhaupt nicht vorgesehen. Und daraus entwickelt sich sozusagen die private Seite dieses an sich total politischen Romans aus dem Jahr übrigens 1853, der nicht zu den bekanntesten von Charles Dickens gehört.
Ja, aber das Thema jedenfalls ist ja schon typisch für Charles Dickens, ne? Der immer wieder auch darüber geschrieben hat. In welches Setting wird das denn geholt auf der Bühne?
Tatsächlich hätte ich gedacht, ich habe zufällig den Roman auch gelesen, das ist wirklich Zufall gewesen, während die produziert haben in Hamburg am Thalia-Theater. Und der ist tatsächlich ganz darauf gegründet, dass man sich anfängt, diese Stadt vorzustellen, diese total verrauchte von lauter Schornsteinen, die Wände der Häuser sind alle schwarz, es ist eigentlich ein absolut unwertes Leben, was in diesem Leben, in dieser Stadt geführt werden kann, schlimmer als Metropolis im Film von Fritz Lang. Und ich hatte schon gedacht, oh, jetzt machen sie sich wahnsinnig Mühe und machen sozusagen das optische Spektakel und bauen eine Stadt auf der Bühne. Das ist überhaupt nicht der Fall. Anton Romero Nunes und sein Bühnenbildner Matthias Koch überlässt uns die Stadt ganz und gar für unseren Kopf. Also er erzählt die Geschichten, die in diesem Roman vorkommen. Es sind sehr viele. Sie sind sehr ineinander verschränkt. Also es ist wirklich nicht ganz einfach, dem Abend zu folgen, wie auch dem Roman übrigens. Aber sozusagen diese soziale Komponente des Lebens in einer Stadt, in der Leben nicht mehr möglich ist im Grunde, die bleibt uns tatsächlich alleine überlassen. Und tatsächlich verfolgt Nunes nun diese Geschichtsstränge. Einerseits die Familiengeschichte der Familie dieses strengen Pädagogen, der seine Tochter auch noch verheiratet hat an einen Bankier in der Stadt, der nun wirklich das Allerwiderlichste überhaupt ist, so eine Art Mr. Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte, der sich eine ganz, ganz traurige Ich bin ein armes Kind-Geschichte ausgedacht hat, um seine wirklich radikalen und rabiaten kapitalistischen Grundprinzipien durchzusetzen in der Stadt und in der Bank. Und gleichzeitig ist es die Geschichte, und das ist etwas stärker in der Aufführung als im Buch, des Zirkus. Denn tatsächlich hat Nunes mit seinem Team über alles die Folie des Zirkus gelegt, der da in dieser ersten Szene vorkommt und die Leute vorstellt. Das ist so eine Art Showmaster den ganzen Abend über. Das ist der Zirkusdirektor. Und der kommt.
Das könnte auch eine Fernsehshow sein, letztlich. Ja, oder? Es muss nicht unbedingt klassischer Zirkus sein.
Ja, es ist aber in diesem Fall klassischer Zirkus.
Auch was Altmodisches
eigentlich. Ja, es ist total altmodisch. Der Abend ist generell total altmodisch und passt damit auch fabelhaft. Es wird irgendwann mal Euro gesagt. Das ist aber auch das Einzige, was wirklich extrem modern ist. Aber der Roman bleibt tatsächlich in dieser Zeit nicht hängen, sondern er liefert uns schon die Folie darüber nachzudenken, wie das sich über die vergangenen 150 Jahre so geändert haben könnte, nämlich nicht sehr viel. Und das macht wirklich die enorme Spannung dieses Abends aus. Also der Roman ist schon fabelhaft, das Beste, was ich seit sehr langer Zeit gelesen habe. Aber der Abend ist so leicht, so verspielt und mischt diese Ebenen, also das Grauenhafte des wirtschaftlichen Alltags und der Zerstörung von Persönlichkeiten, und gleichzeitig ist immer, ja, es ist immer wie eine traurige Clownsgeschichte, die sich unter alles und über alles legt. Es ist auch eine Band dabei, die fabelhafte Musik macht, die den Abend die ganze Zeit über mit musikalischen Effekten unterlegt ist. Nicht so ein Song, so ein Song.
Überhaupt viele Effekte höre ich da aus Ihren Worten.
Ja,
oder?
Es ist wahnsinnig viel los.
Dichter. Ja, Abend.
Und er ist sehr verspielt und der.
Und auch sehr komplex von den Geschichten her. Ja. Da fragt man sich, inwieweit man das alles immer noch auf das beziehen kann, worum es ja am Ende letztlich geht. Also wirklich auf so eine Art fast schon Entmenschlichung des Arbeits- und Soziallebens in harten Zeiten.
Ja, ich finde die Mischung, für die sich das Team um Anto Romero Nunes entschieden hat, finde ich extrem riskant und extrem gut. Denn es wird nie irgendwie mit dem Holzhammer gewinkt und gesagt, wie böse der Kapitalismus ist. Das begreifen wir schon selber, wenn wir genau zuhören. Und es ist gleichzeitig wird nicht auf die Kitschtube gedrückt, was bei den Familiengeschichten in dieser wirklich sehr verquer mit Gedanken überlasteten Familie tatsächlich auch möglich wäre. Da kommt noch ein Politiker aus der Hauptstadt, also aus London, und nimmt und löst quasi das verquere Familienverhältnis so halb auf, aber auch nicht wirklich. Irgendwann gibt er auf. Das sind wahnsinnig viele Geschichten, die sich alle ineinander verschränken und alle zentral mit der großen Frage zu tun haben, wann ist Mensch ein Mensch? Das heißt, wann funktioniert er nur wie eine Maschine, wie diese Stadt, die man auch als große Maschine verstehen kann, auch wenn sie nicht so gezeigt wird? Oder wann beginnt der Mensch in dem Sinne zu leben, dass er seine eigenen Ideen entwickelt, seine eigenen Gedanken findet, seine eigenen Emotionen ausleben kann, was speziell in dieser strengen Erzieherfamilie gar nicht funktioniert.
Also in der Hinsicht schon recht heutig auch, zumindest von der Thematik her.
Ja, ich würde das als eine Zeitgeisterei von heute durchaus sehen, und der Zauber darin, der wirklich ein Zauber ist, muss man einfach mal so begeistert sagen. Der Zauber daran ist, dass es ein Text von 1853 ist, der all das, was ich versucht habe zu beschreiben und all das, was auf der Bühne möglich ist, tatsächlich zu entwickeln versucht. Und das ist was sehr, sehr Seltenes und ein sehr großartiges Erlebnis.
Michael Lages, begeistert aus dem Thalia Theater in Hamburg. Hard Times nach Charles Dickens in der Regie von Anto Romero Nunes. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Fazit. Die Ära Orbán in Ungarn mag vorbei sein, aber das heißt nicht, dass es innerhalb der EU nicht weiter autokratische Staaten gäbe, die auf ihre Weise Medien- und Kunstfreiheit einschränken wollen. Und dagegen regt sich immer mehr Protest, nämlich in der Slowakei. Marianne Alweis war für uns bei einer der großen Demos dabei.
Wieder einmal ziehen Demonstranten durch Bratislava. Seit 2,5 Jahren regiert Robert Fico erneut in der Slowakei. Anlass für Proteste gibt er viele. Eine russlandfreundliche Außenpolitik, Korruption, Eingriffe in Staatsanwaltschaft und Polizei sowie zuletzt verstärkt in die Medien und die Kultur.
Slovenská národná galéria sa zmenila na eventovú agentúru.
Die slowakische Nationalgalerie hat sich in eine Eventagentur verwandelt. Die Kunsthalle wurde geschlossen. Festivals werden abgesagt. Wir verlieren Kulturzentren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk streicht Sendungen und entlässt seine besten Mitarbeiter. Es reicht.
Na tomto mieste hovoríme, že stačilo.
Empört sich Alžbeta Lukáčová. Die renommierte Musikwissenschaftlerin hat viele Aktionen der Protestplattform Offene Kultur mitorganisiert. Und sie ist überzeugt, wegen dieses Engagements wurde sie im Herbst entlassen. Nach 22 Jahren als Dramaturgin der Staatsoper in Banská Bystrica. Wie zahlreiche Kulturinstitutionen sollte die Oper 10% ihrer Beschäftigten entlassen. Lukáčová wurde mitgeteilt, dass sie auf Anordnung aus dem Kulturministerium auf der Streichliste Strichliste landete. Auch Redakteure des öffentlich-rechtlichen Senders erhalten zurzeit ihre Kündigungen. Es ist paradox, dass wir von Leuten rausgeworfen werden, die erst seit ein paar Monaten dort sind. Voller Arroganz entlassen sie langjährige Mitarbeiter, die der Institution ihren guten Ruf beschert haben. Wir Journalisten wollen uns nicht beschweren. Uns geht es darum, warum wir entlassen wurden, weil wir Kritiker der neuen Führung sind. Sonja Djarschafowa ist mehrfach ausgezeichnet worden für ihre Arbeit über die NS-Zeit und den Kommunismus in der Slowakei. Als das slowakische Radio und Fernsehen von der rechtsnationalen Kulturministerin geschlossen und unter neuer Leitung wiedergegründet werden sollte, hat sie den ersten Streik angestoßen. Auch andere Mitglieder des Streikkomitees verlieren jetzt ihre Jobs. STWR-Intendantin Martina Flaschikova hält das nicht für eine Säuberungsaktion. Wir gehen transparent vor. Die Kündigungen sind eine Managemententscheidung. Eine unabhängige Prüfung hat ergeben, dass sich Tätigkeiten von internen und externen Arbeitnehmern doppeln. Die Überprüfung ist jedoch nicht öffentlich. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist inzwischen häufiger Premier Fico zu sehen, in langen Interviewformaten ohne kritische Fragen. Die Verleihung der slowakischen Filmpreise sollte dagegen zunächst nicht live übertragen werden, aus Angst vor Kritik an der Regierung. Letztlich wurde sie gar nicht ausgestrahlt. Aus Protest gegen dieses Durchgreifen lehnen zahlreiche bekannte Schauspieler eine Zusammenarbeit mit dem Fernsehen ab. Dem fehlt nun Personal für eine neue Serie. Schauspielern wie Susanna Gronerowa fehlen Engagements. Ich habe mich im Grunde spontan entschieden, das Angebot abzulehnen, denn diese Zensur ist mir wirklich sehr nahe gegangen. Es ist, als wären die alten Zeiten des Sozialismus und des Polizeistaates zurück. Das slowakische Fernsehen zeigt neuerdings Folklore, Klänge der Heimat. Während überall im Land freie Kultureinrichtungen ums Überleben kämpfen und auf Spenden angewiesen sind, auch etablierte Folklore-Festivals. Premier Fico habe keine Skrupel mehr, die öffentlichen Medien zu Propagandazwecken einzusetzen, sagt Pavol Salaj von Reporter ohne Grenzen. Die Regierung nimmt auch Einfluss über die Aufsichtsbehörden. Den Medienrat leitet ein früherer Sprecher von Fico. Im Rundfunkrat sitzt der Generalsekretär der Kulturministerin. Ein Mann, der antisemitische Verschwörungserzählungen verbreitet und in Frage stellt, dass die Erde rund ist.
Proteste in der Slowakei gegen den Versuch, Medien- und Kunstfreiheit einzuschränken. Marianne Alweis hat sich diesen Protest für uns angeschaut. Und jetzt rutschen wir ein bisschen aus. Denke ich mal, zumindest könnte das passieren, wenn man schaut, was heute Abend in München zu sehen war. Ein Stück über Schleim, aber nicht nur, vermute ich. Gletscher ist es, ist eine Choreografie von Erfolgschoreografin Doris Uhlich, gesehen von Christoph Leibold. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Eine Performance ohne Worte mit vielen verschiedenen nackten Körpern. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen, wenn man sich die Ankündigung so anschaut. Also, was sehen wir da?
Ja, wir sehen eine leere, in warmes Licht getauchte Spielfläche und im Raum eben diese Menschen, sechsköpfiges Ensemble, vier Darsteller, zwei Darstellerinnen, die nahezu durchgängig unbekleidet sind, die sich also nackt den Blicken des Publikums aussetzen oder vielleicht muss man sagen, die unseren Blick von uns Zuschauenden herausfordern, weil diese Nacktheit provoziert eben auch ein Nachdenken darüber, wie wir diese Körper wahrnehmen. Das ist ja Doris Uhlichs Thema in ihren tanztheatralen Performances, so Körpernormen zu hinterfragen. Darum arbeitet sie auch immer inklusiv, also mit Menschen, deren Körper jetzt besonders stigmatisiert werden, weil sie so ganz besonders nicht dem entsprechen, was wir als normal anzusehen gelernt haben. In dem Fall haben wir zwei Darsteller mit Behinderung dabei. Erwin Aljukic, der hat die Glasknochenkrankheit, und Dennis Fell-Hernandez, ein Darsteller mit Down-Syndrom, den wir jetzt kurz mal hier hören, nämlich mit der einzigen, Sie haben es gesagt, eigentlich wortlos, aber es ist die einzige verbale Äußerung des Abends, die wir hier hören.
Körper.
Also der rappt das fast und tanzte dazu, weil Körper, um die geht es. Und dass wir eben nicht unvoreingenommen auf Körper schauen können, das zeigt sich ja schon an der Sprache. Also sage ich jetzt banal, wenn ich das beschreibe, jemand ist dick oder ist dünn, oder setze ich diese Person damit vielleicht nicht schon in Bezug oder ab von anderen Körpern, die ich als normal zu begreifen gelernt habe? Auch elegantere Worte, wenn ich sage, Simon korpulent untersetzt, schlaksig, sehnig, was auch immer. Das ist ja nie rein deskriptiv, sondern markiert eine Abweichung von einer vermeintlichen Norm. Und darum geht es hier.
Wie bewegen sich diese Körper aufeinander, zueinander, miteinander?
Es geht los mit so einer Art unvoreingenommenen Herantasten, wechselseitiges Erkunden, neugierig, aber ich würde mal sagen wertfrei. Dann verbinden die sich, es gibt Umarmungen, sie verschlingen sich, es entstehen Körperknäuel und dann kommt irgendwann der Schleim ins Spiel, der Glitch. Von der Decke, die Spielfläche ist leer, aber da hängen so Metallgestänge, die ausschauen ein bisschen wie so riesige Mobiles, nur eben keine bunten Tierchen oder Figürchen dran, sondern stattdessen quadratische Siebe. Und dann werden so an Flaschenzügen Kübel hochgezogen und dann aus diesem Kübel kippt dann glibberiger Schleim in diese Siebe und geht dann zähflüssig durch die Sieblöcher, ergießt er sich und tropft erstmal so in langen, trägen Fäden auf den Boden. Das ist erstmal zwar einerseits ein prominentes Bild, aber erstmal so Nebensache, während die anderen oder die Darsteller sich mal so erst in Verknotungen und Umarmungen aneinander annähern. Und dann geht's aber richtig los. Dann kommen noch Eimer nicht sozusagen von der Decke durch Sieb, sondern werden Eimer reingetragen und in dicken Batzen wird der Schleim auf den Boden gekippt und dann suhlen die sich drin, wälzen sich drin und dann nimmt das Ganze seinen Lauf.
Welchen Lauf?
Die schütten sich zum Beispiel so diese wabbelige Masse übers Haupt. Das gibt dann oft starke Effekte, wenn sich jemand weil dieser Schleim so zäh ist und dann bildet der wie so ein dünnen Film, der ganz langsam sich zu Boden ergießt und dann bei einer Darstellerin sah es aus wie so ein milchig transparenter Regenponcho, der von Kopf bis Fuß reißt und dann kommt auch Musik dazu, die ist erst so ein schwebender, flächiger Sound und dann schälen sich so pulsierende Beats raus und dann fangen die an, sozusagen, wir haben diese wabbelige Schleimmasse und dann lassen die auch die Körper wabern. Also die tanzen in dieser Musik und man hat fast das Gefühl, die wollen alles, was so an Zuschreibungen an diesen Körpern festgemacht wird, abschütteln, sich freitanzen davon.
Ergibt sich da ein Gesamtbild für Sie?
Unbedingt. Also es geht dann auch noch weiter, nämlich dann wird es richtig glitschig, es kommt dann noch Wasser da rein und so dieser... Vielleicht Bild, oder Bild klingt so statisch, es ist eine Gesamtentwicklung. Also es ist ein Freitanzen und irgendwann, wenn das Wasser dazukommt, ist das spiegelglatt wie eine Glatteisfläche. Und dann sind die fast übermütig, entfesselt, schlittern rum, purzeln durcheinander, bäuchlings. Und das ist sozusagen ein Moment der Befreiung. Und irgendwann hat man das Gefühl, das ist wirklich eine gelungene Feier von menschlicher Kreatürlichkeit. Das hat überhaupt nichts mit Körperkult zu tun, sondern hier werden menschliche Körper in ihrer ganzen Vielfalt und alles, was sozusagen nicht zur vermeintlichen Norm passt, ist eben nicht irgendwie abweichend und irgendwie ein Manko, sondern steht eben, Vielfalt ist Schönheit. Das feiert dieser Abend.
Also schon die zweite Empfehlung heute Abend. Wir haben es gehört, in Hamburg tatsächlich die Inszenierung von Hard Times von Charles Dickens. Und jetzt in München in den Kammerspielen auch, wenn auch etwas völlig anderes, aber ebenso sehr überzeugend aus Sicht von Christoph Leibold, nämlich Glitch von der Choreografin Doris Uhlig. Vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Der zweite begeisterte Kritiker sagt, so gern geschehen.
Aus. Nicht schlecht, oder?
Fazit.
Erfahrungen von Frauen unterscheiden sich nun mal grundsätzlich von denen von Männern in vielen Bereichen des Lebens. Sie sind ganz anderem Druck und Problemen ausgesetzt, Benachteiligungen, Kämpfen. Und genau das greift das internationale Frauenfilmfestival in Köln auf. Und welche Geschichten dort erzählt werden, das weiß Wiebke Hovestedt.
Okay, was möchtest du haben?
Ich weiß nicht, ich dachte so Flammen.
Flammen? Mhm. Ja, dann muss aber was weg auch.
Muss das sein? Ja. Ich will eigentlich alles.
Ok,
Okay, wir haben Sprudelwasser Nägel machen, Fahrradservice, Lickjob, Bubble Tea, Glückskäse.
Jenny ist eine junge Frau. Sie liebt Orchideen, auf die sie lilafarbenen Glitzer streut. Ihre Augen schminkt sie mit himmelblauen Lidschatten. Ihre Gelnägel sind pink mit Flammenmuster. Sie ist die Hauptdarstellerin im deutschen Film Vane. Momentan lebt sie bei ihrem Partner, ist drogenabhängig und schwanger mit ihrem zweiten Kind. Der Film Vane von Regisseurin Chiara Fleischacker handelt von Bindung und institutioneller Gewalt. Bald muss Jenny eine Haft antreten. Die Kamera beobachtet ganz genau. Sie zeigt die Geburt im Strafvollzug detailreich, zugleich empathisch und ästhetisch. Der Film läuft in der Reihe Female Gaze, der weibliche Blick. Conny Beißler, Kuratorin des Female Gaze, beschreibt, was die Gestaltung in dem Film so besonders macht.
Da kann man sehen, da ist die Kamera, die ist nah dran, da ist ein Vertrauen da. Die guckt dann auch manchmal nicht weg, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm wird. Und dass die Kombination dann noch mit der Lichtgestaltung dann zu sagen, okay, dieses Gefangensein im Plattenbau und der Drogenkonsum und dann den Switch zu schaffen und zu sagen, okay, in Richtung Selbstbestimmtheit und dann wird die Kameraführung anders, das wird das Licht anders, es wird heller, es wird lockerer, weniger kontrastreich.
Für die Bildgestaltung wurde Lisa Jilk auf dem Festival mit dem Female Gaze Award ausgezeichnet. Auch Festivalleiterin Maxa Zoller beschreibt, wie Stereotype im Film von Frauen durchbrochen werden.
Frauen, wenn sie feministisch Filme machen, zeigen ganz andere Charaktere, weibliche Charaktere, mit der wir uns viel besser identifizieren können, die nicht irgendwelchen Schönheitsidealen entspricht und die vor allem sich nicht über einen Mann definiert oder die Sorgearbeit, Familienarbeit, sondern über viele andere Dinge auch.
Eine Abwendung vom männlichen Begehren beschreibt die Regisseurin Gabrielle Stemmer in dem französischen Film The Strike. Auf dem Festival läuft er im Panorama, einer Sektion mit Dokumentar- und Experimentarfilmen über Haltung von Frauen zum aktuellen Zeitgeist.
Pensez à cet innombrable rapport auquel je m'étais forcé à consentir par politesse.
Ich dachte an all den Sex, zu dem ich mich aus Höflichkeit gezwungen hatte, um keine zerbrechlichen Egos zu verletzen. An all die Male, bei denen mein Vergnügen nebensächlich war oder ich keinen Orgasmus hatte. An all die Nächte, in denen ich mich so langweilte, dass ich vorgab, zum Höhepunkt gekommen zu sein, damit es schneller vorbei war. An all die Male, bei denen es wehtat, vor, während und nach dem Sex. An die schmerzhaften Vorbereitungen mit dem Epiliergerät, die langwierige Penetration, die unbequemen Stellungen, die Blasenentzündung am Tag danach und die Schwierigkeit, im Notfall einen Arzt zu finden. An die Pilzinfektion, weil es zu viel verlangt war, sich die Hände zu waschen. An die Alkalität des Spermas, die die Flora zerstört und an die Vaginose.
In The Strike geht es um Erniedrigung in heterosexuellen Beziehungen. Die Regisseurin befindet sich seit 4 Jahren im Sexstreik, lebt ihr Leben nicht mehr für Männer und beschreibt, warum das für sie die einzig richtige Konsequenz ist. Sie habe zu viel Geld für Kosmetik ausgegeben, um Männern zu gefallen, und habe zu oft mit Peelings ihre Haut wehgetan, nur damit sie sich weich anfühlt. All das beschreibt sie in ihrem experimentellen Film. Ihre Verletzlichkeit und ihre Argumente spricht sie aus. Dabei ist nachzuvollziehen, welche Freiheit diese Entscheidung für sie bedeutet. Unterlegt sind die Gedanken mit Videosequenzen, die Sexualität und Frausein dokumentieren. Die Kuratorin der Sektion Panorama, Vivian Buchhorn, beschreibt, wie Frauen mit Archivmaterial ihre Stimmung einfangen können.
Material tatsächlich eben auch verschiedener Zeitschichten miteinander durch Montage ja quasi in den Dialog bringen. Und insgesamt haben wir dabei auch festgestellt, dass Frauen diese Formen von Archivmaterialien, also Filmemacherinnen, auch diese analogen Filmaufnahmen und Materialien, oft eigentlich ja wie Zeitdokumente selbstständig herausgearbeitet haben.
Diese Arbeit mit Archivmaterial prägt auch The Strike. Bilder aus Archiven, Fernsehbeiträgen und Privataufnahmen treten miteinander in Beziehung, widersprechen sich und verstärken einander. Gabrielle Stemmer eignet sich diese Bilder an, verschiebt ihre Bedeutung und macht den Film damit selbst zu einem Akt der Selbstermächtigung. The Strike und die anderen Filme auf dem Internationalen Frauenfilmfestival bieten die Möglichkeit, Vorstellungen von Weiblichkeit, Nähe und Selbstbestimmung neu zu denken.
Erzählt uns Wiebke Hofestädt vom Internationalen Frauenfilmfestival in Köln. Und noch ein anderes, besonderes Treffen, diesmal in München. Das Literaturfest läuft da gerade und hat ein schönes Motto, wenn auch ein sehr großes Wort, nämlich Freiheit. Cornelia Zetscher hat sich umgehört und stellte fest, das Wort kann tatsächlich sehr viel Verschiedenes bedeuten.
Weil dieses Wort so oft gebraucht wird, aber auch so oft missbraucht wird, fand ich, dass es wichtig ist, es auf diese ruhige und überlegte Bühne der Literatur zu bringen.
Sagte Dana Grigorcia und kuratierte ein vielfältiges Literaturprogramm, auch mit Kunst und Oper, um das strapazierte Wort Freiheit auszuloten. Ob familiär wie Robert Menasse in seiner Novelle »Die Lebensentscheidung« oder gesellschaftspolitisch wie Sharon Dodua Otoo, die bei Themen wie Gender und Rassismus Unfreiheit benennt. Und das Literaturhaus inszeniert, hochdosiert alles mit Sang und Klang und vielen Bühnenbildern zum Buch. Beeindruckend sind aber vor allem die Menschen. Maria Kalesnika war etwa die Widerstandsikone aus Belarus, fast 3 Jahre in Haft, oft völlig isoliert. Literaturgespräche mit Gefängniswärtern und die Lektüre von 700 Büchern wurden ihr Netzwerk in der Welt.
Manchmal reicht ein einziges Buch, ein Gedanke, ein Satz, um sich selbst nicht zu verlieren. Und vielleicht ist genau das eine Form von Freiheit.
Kuratorin Dana Grigorcia wuchs in der Ceausescu-Diktatur auf. Osteuropa steht vor allem im Fokus des Literaturfests. Ihr eigener neuer Roman, eigentlich ein Liebesreigen, erzählt, was die Rumänen nach dem Sturz des Diktators mit der neuen Freiheit machten. Viele gingen fort, alte Seilschaften blieben. Und Korruption, erzählte Gabriela Ademeștanu, die Grande Dame der rumänischen Literatur. Freiheit heißt für sie ganz einfach, angstfrei zu leben und zu sprechen, ohne dass die Securitate anklopft. Ihr neuer Roman, Stimmen auf Abstand, spiegelt die Zeit von Covid, als die neu gewonnene Freiheit wieder verloren ging.
It was like a war, but people, me too, want to forget and to live without memories about that time.
Es war wie Krieg. Die Leute möchten das vergessen, ich auch, aber Psychologen meinen, wir seien alle traumatisiert, sagte Gabriela Ademeștanu.
Have some traumas from that time.
Freiheit und Demokratie sind auf dem Rückzug. Von 137 Staaten weltweit sind 74 Autokratien. Wie Eritrea, für AutorInnen eines der gefährlichsten Länder. Für die Journalistin und Dichterin Yirgalem Fisea-Mebrahtu hieß das 6 Jahre Haft und Folter, bis sie fliehen konnte. Noch heute muss sie sofort nach Hause, wenn sie unterwegs Soldaten sieht, auch in München. Ihre Haftzeit möchte sie produktiv bearbeiten mit Gedichten.
Because I'm trying to be voice for the people who are in prison.
Sie versuche, denen eine Stimme zu geben, die noch im Gefängnis sind, sagte Yirgalem Fisea-Mebrahtu, gar nicht bitter, eher innerlich leuchtend. Wie überhaupt dieses Fest trotz schwerer Themen heiter stimmt, ermutigend. Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek, der politisch Verfolgten hilft, kritisiert die Geostrategen hierzulande, die jetzt das Völkerrecht kleinreden. Er sieht Reformbedarf, das ja, aber das Völkerrecht sei unverzichtbar. Die Familie Patrice Lumumbas will auch nach 65 Jahren noch die Mörder des Ex-Präsidenten juristisch verantwortlich machen. Rund 50 solcher Kämpfe um Freiheit unterstützen Wolfgang Kalek und seine Menschenrechtsorganisation derzeit.
Die Menschenrechte sind Teil des Völkerrechts. Und allein deswegen darf das Völkerrecht nicht aufgegeben werden. Die Menschenrechte dürfen nicht aufgegeben werden als Ziel, als Orientierung, aber auch als normative Basis für viele Menschen überall auf der Welt.
Wer sich fragte, weshalb politisch verfolgte AutorInnen ihr Leben für Freiheit riskieren, fand im Lied der Kurdin Meral Şimşek eine Antwort. Es geht um Würde und innere Freiheit. Und immer wieder hieß es, Bücher retten. Dan Perjovci setzt buchstäblich Zeichen. No Genocide, Liberté, Freedom from Here. In Großbuchstaben betextet der Konzeptkünstler Tag für Tag die Wände des Literaturhauses.
You know, I draw with words and I use humor very seriously.
Humor ist eine ernste Sache für den international arrivierten Künstler aus Rumänien, ein stiller Star auf diesem bunten Literaturfest. Sehr richtig die Entscheidung der Veranstalter, es aus dem Geflecht literarischer Events im Herbst zu lösen und wieder im Frühling als Solitär zu feiern, mit großer Leuchtkraft und viel Prominenz. Maria Aljochina von Pussy Riot, nervös an ihrer E-Zigarette saugend, gab einer Zuhörerin, die auf politische Veränderung wartet, eine Antwort, die allen galt. Warte nicht, tu etwas und scheint es noch so klein.
Just stop waiting. It doesn't lead anywhere. Forget that it's small in your opinion, just do it.
Klare Worte in München beim Literaturfest. Cornelia Zetsche beobachtet es für uns. Und Samstag ist immer die Gelegenheit, zurückzuschauen auf die Kulturseiten, auf die Feuilletons der gesamten Woche. Also ein bisschen mal schauen, was diese Woche so an Texten gebracht hat. Tobias Wenzel hat sie ausgewählt.
Was ist der Patient? Fragte Adam Soboczynski in der Zeit, in einer Feuilletonwoche, in der oft Leiden, Krankheit und Tod Thema waren. Anlässlich der geplanten Gesundheitsreform versuchte sich Soboczynski an einer Kulturgeschichte des Patienten. Aber was ist er denn nun, der Patient? Der Patient ist ein Held in ungünstiger Ausgangslage, schrieb Soboczynski. In der Fiktion sei der Arzt oft der natürliche Gegenspieler des Patienten. Vom Unterhaltungsgenre abgesehen, wo der Arzt die Rolle des schwer erotisierten Erlösers einnimmt, so Soboczynski, zeigt er sich bevorzugt als zwielichtige Autorität. In Büchners Drama Wojciech wird der arme Soldat zu bösen Versuchszwecken auf Erbsendiät gesetzt. Der Patient als Held in ungünstiger Ausgangslage. Da konnte einem der an der Ostseeküste gestrandete Wal Timmy in den Sinn kommen. Er ist jetzt das Haustier der Nation, nur noch halb Wal, fast schon Mensch, kritisierte Tanja Rest in der Süddeutschen. Mühelos vorstellbar, dass Timmy-Fans morgens ihr Legebatterie-Ei auslöffeln, mittags ein Qualzuchtschnitzel auf den Grill werfen und abends Morddrohungen gegen Mitarbeiter des mecklenburg-vorpommerischen Umweltministeriums formulieren. Ursprünglich hieß es, der Wal könnte eventuell schon an diesem Sonntag gerettet werden. Das wäre dann auf den Tag genau 40 Jahre nach dem Super-GAU von Tschernobyl. Ist die Welt seitdem eine strahlendere geworden? Fragte die Taz frech Friedrich Küpersbusch. Der antwortete ungewohnt ernst. Wie erst recht bei Atomwaffen denkt ein Teil der Menschheit auch seit Tschernobyl, dass die Welt uns nicht passiert, sondern wir sie gestalten. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch reiste einst für eine Buchrecherche in die Sperrzone. Man läuft durch ein verlassenes Dorf, darf keinen Baum anfassen, sich nicht auf die Erde setzen, keinen Apfel pflücken. Es ist der Tod, der um einen herumsteht, aber er hat ein anderes, ein unsichtbares Gesicht, erinnerte sich Alexejewitsch in der Zeit. Durch Tschernobyl war klar geworden, dass der Mensch dem, was er anrichten kann, nicht gewachsen ist. Das dürfte wohl auch auf die künstliche Intelligenz zutreffen. Es droht der KI-Super-GAU, vielleicht sogar letztlich der Tod, der Untergang der Menschheit und zuvor wohl tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Die Frankfurter Allgemeine zitierte den Filmemacher und Medieningenieur Daniel Botnariu so: In 3 bis 5 Jahren werden 90% der Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Wenn nichts dagegen unternommen werde, würden Klassenkampf, Bürgerkrieg und eine destabilisierte Gesellschaft drohen. Warum ich KI liebe, titelt dagegen das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Schriftsteller und KI-Fan Colson Whitehead verrät da, dass er sich sogar von der KI daran erinnern lasse, wann er wieder seine Kinder herzen müsse. Whitehead ruft uns zu: Benutzt KI so oft ihr wollt, außer in der Kunst. Verwendet man KI in der Kunst, dann ist man ein lausiger Stümper. Ob die künstliche Intelligenz wohl eingesetzt wird, um das Theater zu retten? Deutsche Bühnen würden in der Krise stecken, behauptet Jakob Heiner in der Welt am Sonntag und schreibt: Dem Theater geht es wie der SPD, meinte kürzlich der Chefdramaturg der Komischen Oper Berlin. Man hält sich selbst für unfassbar relevant, bedient aber eigentlich nur noch eine Bubble, mit der 5%-Hürde in Sicht. Vielleicht kann ja ausgerechnet der Tod das Theater vorm Tod bewahren. Schaut man sich die derzeitigen Spielpläne der deutschen Bühnen an, stellt man fest, der Tod trendet am Theater gerade, schrieb Boris Motzki in der FAZ und nannte als Beispiele Thomas Manns Der Tod in Venedig in der Regie von Bastian Kraft am Thalia-Theater und Michail Bulgakows Der Meister und Margarita in Jette Steckels Inszenierung an den Münchner Kammerspielen. Motzki erklärte sich den Erfolg des Themas Tod am Theater so: dass die Zuschauer, die sich alle vor ihm fürchten, möglichst nah dran sein und sehen wollen, wie der Tod in Erscheinung tritt. Die Bühne als Ort nicht nur der moralischen, sondern eben auch der mortalen Erbauung. Das ist vielleicht keine einladende Überschrift für das Vorschauheft, aber es füllt in einer zunehmend gemeindelosen Gesellschaft eine Leerstelle. Was es bisher wohl noch nicht gegeben hat, Tod durch Homöopathiekügelchen. Und da wären wir wieder beim Patienten oder beim Gläubigen. Denn es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für die Wirksamkeit von Homöopathie. Deshalb sollen Krankenkassen sie nicht mehr bezahlen. Ein eigentlich vernünftiger Vorschlag. Aber einige protestieren. In der Welt am Sonntag setzt sich Peter Praschel mit dem folgenden Argument dagegen auseinander. Schulmedizinische Medikamente haben Nebenwirkungen. Die muss man dann wieder behandeln und das macht alles noch teurer. Homöopathie dagegen ist deshalb gut, weil sie keine Nebenwirkungen hat, schreibt Praschel und kommentiert das so. Vielleicht sollten wir keine Autos mehr bauen, weil Unfälle passieren können und uns stattdessen in schöne Holzattrappen setzen und Brummgeräusche machen. Das ist sicherer und spart Reparaturkosten.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons dieser Woche. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.